Wir sind eingestiegen mit diesem Bild, diesen beiden Bildern, die wir eben gesehen haben, von denen, wo man denkt, die müssten mal miteinander reden und denen, die möglicherweise miteinander geredet haben und sich jetzt um den Hals fallen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Mit diesem Sprichwort, ich habe es recherchiert, das nicht aus der Bibel stammt, sind wir eingestiegen und haben uns die Frage gestellt, ist das eigentlich richtig? Und wir haben beim Einstieg gemerkt, ja, manchmal ist es richtig und manchmal eben nicht. Es ist kein Sprichwort, das immer und überall auf alles anwendbar ist. Ich möchte jetzt weitergehen, mit der Behauptung, Schweigen ist Gold. Im Johannesevangelium wird eine Geschichte von Jesus erzählt. Jesus lehrte Menschen im Jerusalemer Tempel. Da kam eine Gruppe von schlauen Theologen, es gibt auch schlaue Theologen, eine Gruppe von schlauen Theologen und Laien daher, die gehörten der ganz besonders strengen Richtung des jüdischen Glaubens an. Und sie schleppten eine Frau zu Jesus. Man hatte sie sozusagen in flagranti erwischt mit einem Mann. Der war wohl abgehauen oder Mann, und man könnte hier zwei N hinten dran setzen, hatte ihn abhauen lassen. Nach damaligem Recht und Gesetz hätten sie beide gesteinigt werden können. Die Ankläger, die diese Frau zu Jesus schleppen, die reden aber überhaupt nicht mit der Frau, sondern nur mit Jesus. Würde Jesus sie verurteilen, dann käme er wohl mit seiner Botschaft von Liebe und Vergebung in Konflikt. Sie erwarten aber, dass er für die Frau eintritt, denn so hatten sie ihn verstanden. Aber dann wäre er ein Gesetzesbrecher. Das wollten sie ihm eigentlich nachweisen. Jesus hört sich die Vorwürfe dieser Menschen an, aber er schweigt. Er bückt sich und malt irgendetwas mit dem Finger in die Erde. Seit 2000 Jahren machen sich kluge Köpfe darüber Gedanken, was das wohl gewesen sein könnte. In dieser Erzählung im Johannesevangelium steht's nicht. Wir können nur sehen, er macht das. Sie aber, die Leute, die die Frau vor Jesus geschleppt haben, hören nicht auf zu reden. Irgendwie erinnert mich das an so manche unsinnigen Diskussionen in manchen Talkshows oder auch in sozialen Medien. Da redet man nicht, da tippt man, aber da hat man auch den Eindruck, es gibt Leute, die permanent immer dieselben Tiraden zu wiederholen scheinen. Da kippen manche Menschen einen solchen Kübel an Hass und Lügen aus, dass man gar nicht mehr darauf eingehen kann. Und das habe ich auch schon ganz real im richtigen Leben erlebt. Da wird nur noch geschrien und nicht mehr gehört. Da wird geredet, aber nicht miteinander. Da schreien sie herum, aber reden nicht mit der Frau, die sie vor Jesus geschleppt haben. Da bestätigt man nur sich selber und die eigene Sichtweise. Da ist Reden noch nicht einmal Silber. Irgendwann reagiert Jesus. Er sagt dann doch etwas, als sie einfach nicht aufhören. Er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er schreibt einfach weiter. Jesus hält ihnen den Spiegel vor und macht sie betroffen. Einer nach dem anderen geht. Jesus braucht gar nichts mehr zu sagen. Sie haben offenbar verstanden. Das Schweigen Jesu war Gold. Da konnte man nicht weiter rumschreien und schimpfen und die eigene Meinung noch einmal begründen. Da ging man lieber. Es gab keine lange ergebnislose Diskussion. Jesus forderte sie mit seinem Schweigen auf, doch einfach mal über sich selber nachzudenken. Einmal den Mund zu halten. Einmal das eigene Verhalten und Denken in Frage zu stellen. Etwas, wovon ich den Eindruck habe, dass unheimlich viele Menschen, auch viele Menschen mit einer christlichen Grundüberzeugung, das verlernt haben. Sich selber mal in Frage zu stellen. Nein, ich meine nicht den anderen in Frage zu stellen. Das können wir alle gut. Nein, ich meine, sich selber einmal in Frage zu stellen. Dieses Verhalten Jesu genügte. Ganz ähnlich handelt Jesus auch, als Menschen sich im Tempel aufregten, dass er Blinde und Lahme heilte und Kinder ziemlich lautstark sein Lob ausriefen. Da schleudert Jesus ihnen ein Zitat aus einem Psalm an den Kopf und so erzählt Matthäus, ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Jesus wusste, ein Gespräch funktioniert nur, wenn man einander auch zuhört. Und dann nahm er sich die Freiheit und ging mal einfach, weil er merkte, hier sind lauter Menschen, die ärgern sich, die schimpfen, aber mit denen kann man im Moment nicht reden. Dazu, dass man zuhört, kann Schweigen die wichtigste Vorbereitung sein. Dann geht man nicht mehr rechthaberig aufeinander los und führt eine lange, ergebnislose Diskussion. Denk über dich selber nach. Halt den Mund. Stelle das eigene Verhalten und Denken einmal in Frage. Das ist das, wozu Jesus diese Menschen, die da zu ihm kommen und meinen, sie müssten ihm jetzt mal sagen, was Recht wirklich ist, wozu Jesus sie führt. Schweigen ist Gold, habe ich gesagt. Jetzt kommt ein Punkt, der könnte, wieso steht das jetzt oben? Stand die ganze Zeit da oben, Reden ist Gold? Ja? Stand Schweigen ist Gold, jetzt steht Reden ist Gold oben. Okay, es bleibt mir immer ein Rätsel. Reden ist Gold ist jetzt der nächste Punkt. Ein Ehepaar spricht nun schon seit einigen Tagen nicht mehr miteinander. Eines Abends findet die Frau einen Zettel von ihrem Mann, auf dem steht, mein Flugzeug geht morgen früh um 8 Uhr, weck mich um 5 Uhr. Am nächsten Morgen wacht der Mann auf. Er stellt fest, es ist 7 Uhr. Viel zu spät, um noch zum Flughafen zu kommen und das Flugzeug zu erreichen. Er ist ziemlich sauer, will seine Frau zur Rede stellen, aber bevor er das kann, sieht er auf dem Nachttisch einen Zettel, steh auf, es ist 5 Uhr. Ich habe diesen Witz im Internet entdeckt, in einer christlichen Andacht, da habe ich ihn geklaut. Und der Autor schreibt dazu, ich zitiere das jetzt mal, ja, ich zitiere, das bin nicht ich. Und wie hätte die Ehefrau in unserem Witz von Anfang anders reagieren sollen, als den Zettel neben das Bett zu legen? Vielleicht hätte sie sich überwinden können und wäre vor ihrem Mann aufgestanden, hätte ihm einen Kaffee gekocht, vielleicht sogar noch ein kleines Frühstück hingestellt, wäre wieder zurück ins Bett, hätte ihn geweckt und so getan, als ob sonst nichts wäre. Dann wäre er spätestens beim Anblick des unerwarteten Frühstücks bei ihrem Mann mit dem Glotzen, das ist ein regionaler Ausdruck, raus gewesen. Anstatt aneinander vorbei, hätten sie sich wieder in die Augen schauen und in den Arm nehmen können, allen unschönen Worten und Gesten zum Trotz, die vorher gewesen sind. Und ihr Mann hätte den Flieger noch gekriegt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja klar, durch das demonstrative Nichtreden hatten natürlich beide den Konflikt noch verschärft. Und wenn es so ginge, wäre schön, vorausgesetzt, der Mann ist auch bereit zur Veränderung. Aber dadurch ist der Konflikt nicht beseitigt. Das erinnert mich so an die Menschen, die einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr beim Hochzeitstag und beim Valentinstag übermorgen, deswegen kamen wir auch hier auf die Idee mit Rot und Herzen und so weiter, an diesem Tag mal Blumen schenkt. Ja, das ist ja offiziell verordnet von der amerikanischen Blumenindustrie und mit Hochzeitstag, das hat ja schon eine etwas längere Tradition, das muss man dann machen. So klang für mich das mit dem Frühstück. Deswegen haben wir auch heute Morgen eins gemacht. Nein, es musste ja keiner um 5 zum Flughafen. Da ging das auch anders. Ich glaube nicht, dass es immer so einfach ist. Es ist zwar wieder kuscheliger, wenn die Frau netterweise das Frühstück zubereitet hat, aber es steht doch noch etwas im Raum. Da ist doch noch gar nichts geklärt. Da bleibt doch noch was. Diese Geschichte von Jesus und der Frau, die vor ihn geschleppt wurde im Johannesevangelium, die geht auch noch weiter. Da heißt es, Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus redet mit der Frau. Klar, es ist kein Konflikt zwischen dieser Frau und Jesus. Er hat den Konflikt mit den anderen gehabt und es erlebt. Aber er nimmt sie beiseite, persönlich unter vier Augen. Dieses Gespräch soll nicht zur Diskussion stehen. Die Ankläger haben davon nichts mitzubekommen. Das, was hier geschieht, ist das, was sie von Jesus wohl erwartet haben, dass er diese Frau nicht verdammt. Aber vorher hat Jesus ihnen klargemacht, Leute, ihr seid auch nicht besser. Ihr habt auch alle eine Leiche im Keller. Wer ohne Sünde ist, der soll mal den ersten Stein werfen. Und sie waren sich selber so ehrlich gegenüber zu merken, hey, ich bin dazu eigentlich nicht berechtigt, denn ich bin auch nicht ohne Sünde. Im persönlichen Gespräch vermittelt Jesus dieser Frau, nein, du wirst nicht verdammt. Ich rate dir, dein Leben zu ändern, aber verdammen werde ich dich nicht. Er verteidigt nicht die Sünde. Aber er verurteilt auch einen Menschen, der einen großen Fehler gemacht hat, nicht. Er gibt eine neue Chance. Das ist der Weg Jesu, mit Konflikten umzugehen. Davon leben wir. So geht er auch mit uns um und werden von ihm aufgefordert, es miteinander ebenso zu tun, zu reden, zu vergeben, eine neue Chance zu geben. Auch da, wo wir ganz persönlich mit einem Menschen einen Konflikt haben. Das ist die Art, wie Jesus damit umgeht. Das ist die Art, wie wir damit umgehen können, wenn wir mit Menschen im Konflikt stehen. Dazu kann dann auch mal gehören, dass man Blumen kauft und Frühstück macht. Okay, wer das will und wo es passt. Aber das Wichtigste ist, darüber zu reden. Miteinander versuchen, klarzukommen. Einander Vergebung zuzusprechen, wobei dazu natürlich immer zwei gehören. Vergeben kann man, Vergebung annehmen, das führt zur Versöhnung. Aber das muss der andere auch wollen und muss erkennen, wo Schuld ist. Oft liegt es ja an beiden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr mit jemandem einen Konflikt habt. Das liegt nicht immer nur am anderen. Das liegt aber auch nicht immer nur an dir. Da ist Reden wirklich Gold. Wir sind noch nicht zu Ende, aber wir wollen ein Lied singen darüber, wie das ist, wenn Menschen lernen, miteinander klarzukommen.
Schon immer haben sich die Menschen Gedanken über das Leben gemacht. Was macht das Leben aus? Was machen Menschen mit ihrer Lebenszeit? Und ich möchte euch einen Text vorlesen, den haben Menschen aufgeschrieben vor rund 2500 Jahren. Er steht im Kohelet, übersetzt im Buch des Predigers. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Aufbauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat auch seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit. Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen, das heißt kuscheln, hat seine Zeit. Und aufhören zu kuscheln hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit. Friede hat seine Zeit. Man muss sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk Gottes, das Gott tut, weder den Anfang noch das Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut, hat bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man könnte nichts davon wegnehmen oder dazu tun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch schon längst da gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist.
Alles hat seine Zeit. Es gibt für verschiedene Dinge verschiedene Plätze. Und wir haben gesehen, Reden und Schweigen haben ihren Ort. Beides kann wichtig sein. Beides kann zur richtigen Zeit genau das sein, was dran ist. Reden und Schweigen, das hat auch etwas zu tun mit unserer Beziehung zu Gott. So wie eine Beziehung zu einem Menschen zutiefst gestört sein kann, kann es auch die Beziehung zu Gott sein. In einem Psalm Davids heißt es: Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige mir nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Martin Luther, an dem wir in diesem Reformationsjubiläumsjahr ja immer wieder mal denken, hat einmal festgestellt: Kein größer Übel ist, denn dass ein Mensch tun darf, was er will, und Gott schweigt. Aber so ist Gott manchmal. Er drängt sich uns nicht auf. Gott ist niemand, der ständig an uns herummeckert, auch wenn es wahrscheinlich eine ganze Menge zu meckern gäbe. Da kann es eine Zeit des Schweigens geben. Vielleicht sieht das bei dir gerade so aus, dass du denkst, Gott ist gerade mal nicht da. Aber er ist da. Die letzten Worte, die uns von Jesus im Matthäusevangelium überliefert werden, sind: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Im gleichen Evangelium wird erzählt, wie die ersten Jesus-Nachfolger in einer Nacht über den See Genezareth ruderten und dort in einen lebensbedrohenden Sturm gerieten. Sie wussten nicht mehr aus noch ein. Sie hatten Todesangst. Jesus war zwar dabei, aber Jesus schlief. Und dann erzählt Matthäus: Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir verderben. Da sagt er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, und es ward eine große Stille. Wenn Gott schweigt, dann müssen wir nicht denken, dass er sich für uns nicht interessiert oder abwesend ist. Wir können es als eine Einladung verstehen, ebenfalls still zu werden. Solange er die Ruhe bewahrt, so wie Jesus die Ruhe bewahrte, als die Jünger in dem vom Sturm umtobten Boot waren, solange er die Ruhe bewahrt, dürfen wir es auch. Wenn wir denken, Gott schweigt, er ist nicht da, dann ist es vielleicht gut, die Antenne mal wieder auf ihn einzustellen. Wenn wir meinen, Gott schweigt, kann es sein, dass einfach zu viel Lärm in uns und um uns herum ist. Vielleicht musst du einige Dinge ausschalten, um Gottes Stimme wieder zu hören. Und wenn du auch dann nichts hörst, lies zum Beispiel trotzdem in der Bibel. Hier begegnet uns Gott. Hier redet er zu uns. Das ist der Ort, auf den Gott sich festgelegt hat, dass er uns mitteilt, wie er ist und was er über uns denkt. Hier lädt er uns ein, unser Herz ihm gegenüber auszuschütten, zu beten, gerade wenn es laut ist. Martin Luther hat einmal gesagt, ein bekanntes Wort von ihm: Ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Jeder, Gunnar, du hast eben gezählt, 59, also nicht ganz jeder, aber jedes, da wo Paare da sind, reicht dann eins. Ich habe leider eben gemerkt, das waren 25er-Packs und nicht 50er-Packs, kann eine Karte mit diesem Merksatz nachher von mir bekommen. Ich werde das am Ausgang oder wo immer ihr mir über den Weg läuft, einfach an euch verteilen. Und wenn jemand es nicht bekommt, die Karte, dann klagt sie bei mir ein. Ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Ich denke, ein guter Gedanke des Reformators Dr. Martin Luther. Beten, das heißt, ich kann Gott sagen, was mich bedrückt und wovor ich Angst habe. Zum Beispiel da, wo Beziehungen zerbrechen. Ich habe in dieser Woche in Vorbereitung des Friedensgebets am Donnerstag im evangelischen Kirchengesangbuch einige Dinge herausgesucht und bin dabei ganz ahnungslos auf ein anderes Gebet gestoßen. Nummer 952 im evangelischen Kirchengesangbuch, falls jemand sowas besitzt. Ich besitze es seit kurzem, zwangsläufig. Da fand ich folgende Worte, die habe ich jetzt hier mal auf der Folie. Herr, ich habe keine Worte, ich bin leer. Ich verstehe meinen Partner nicht mehr und er versteht mich nicht mehr. Eine Eiseskälte geht von ihm aus. Ich bin vollkommen isoliert. Es ist kein Gespräch mehr da, keine Liebe, kein Vertrauen. Wir gehen getrennte Wege. Ich bin verzweifelt. Überwinde meine Abneigung und meinen Zorn. Heile ihn und mich. Zeige uns Wege in die Zukunft. Hilf uns, einander zu vergeben, sei du zwischen uns. So kann man mit Gott reden. So wird auch in den Psalmen mit Gott geredet, auch da wird er sogar persönlich angegriffen. Wir müssen mit Gott nicht schön, nicht vornehm, nicht zurückhaltend, nicht diplomatisch reden, sondern wir können ihm das sagen, was uns bewegt. Gott ist da. Gott hört. Rückblickend auf frühere Generationen stellt der Schreiber des 22. Psalmes fest: Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Gott ist da. Wer auf ihn hofft, der wird nicht zu Schanden. Gott ist bereit, dich in seine Arme zu schließen. Deswegen kannst du mit ihm reden. Vielleicht fehlen dir auch die Worte. Vielleicht bist du sprachlos. Du brauchst keine eigenen Worte. Begegne Gott vielleicht auch einmal gemeinsam mit anderen. Schau gemeinsam mit ihnen, wie er ist, und staune gemeinsam mit ihnen über ihn. Das wollen wir jetzt auch gleich miteinander tun, wenn wir Gott miteinander loben wollen. Es ist gut, das auch in Gemeinschaft zu tun. Es ist gut, persönlich unter sozusagen vier Augen mit Gott zu reden. Aber es kann auch gut sein, das mit anderen gemeinsam zu tun. Auch das hat seine Zeit. Und die wollen wir uns jetzt nehmen. Amen.